Lieber Bernd Vogel, Eminenz, Exzellenzen, meine Damen und Herren und vor allem auch, wenn ich so in diesen Raum blicke, ein herzliches Wort des Grußes an viele langjährige Freunde von Bernd Vogel. Ich bin gerne hergekommen, um ein Wort der Gratulation und des Dankes an Bernd Vogel zu sagen. Das ist ein wichtiger Lebensabschnitt. 75 Jahre, ich brauche jetzt das biblische Wort nicht zu bemühen. Es ist ein ungewöhnlicher Lebensabschnitt, wie für viele aus dieser Generation. Ich werde selbst ja in ein paar Tagen 78. Und ich habe gerade jetzt erlebt, wie glücklich man sein kann, wenn man dann aus dem Krankenhaus entlassen wird und sich wieder auf eigenen Beinen bewegen kann. Und das ist mein allererster Wunsch, Bernd. Gute Gesundheit für dich. Erstens sowieso und zweitens, weißt du, sie brauchst. Denn wer einen so idiotischen Terminkalender führt, wie du ihn hast, der kann mit normalen Zeitregeln nicht auskommen. Und deswegen wünsche ich dir gerade auch in diesem Sinne noch eine gute Zeit und die Erfüllung deiner Wünsche, Erfüllung deiner Hoffnungen und viel Zuspruch und freundschaftliche Unterstützung auf diesem Weg. Es passt zu dir, dass es dein Wunsch ist und war, dass wir an diesem Tag nicht primär dich in den Mittelpunkt stellen und deinen Lebensweg, sondern wie wir eben schon gehört haben, etwas über die internationale Politik, über das Thema Gemeinwohl in einer globalisierten Welt. Das klingt sehr gut. Inwieweit wir wirklich uns in der Nähe des Gemeinwohls international und national bewegen, das ist eine nicht unbeträchtliche Frage. Aber es schadet uns nichts, wenn wir bei solchen Gelegenheiten wie heute sozusagen am Maßstab eines einzelnen Lebens den Versuch unternehmen, den Dingen näher zu kommen. Ich will eigentlich heute nicht zu diesem Thema reden, sondern zu Bernd Vogel als einen langjährigen Weggenossen, als einen langjährigen Freund, der im Auf und Ab, und beides gab es in unserem Leben, auf und ab viele Wegstrecken gemeinsam gegangen ist. Ich sage es mal sehr verkürzt, wenn man diesen Lebensweg unter politischen Gesichtspunkten betrachtet, bist du schlicht und einfach ein Glücksfall für die deutsche Politik. Wen gibt es noch? Da war Landtagsabgeordneter, der weiß übrigens noch, was ein Landtag ist auch, ist auch kein Schaden. Viele Leute, die da in Berlin herumlaufen, wissen gar nicht, was das ist. Oder haben es längst vergessen. Du warst dann Ministerpräsident, heißt du warst Kultusminister, wird häufig vergessen. Warst Ministerpräsident, warst Mitglied des Bundesrats, warst Bundesratspräsident, also auch amtierendes Staatsoberhaupt. Es war ein rundes Leben mitten im politischen Geschehen. Und dies war nur möglich, wenn ich jetzt das Geheimnis dieses Lebens mit Delikatesse versuche anzugehen, weil eben du so bist, wie du bist. In Göttingen geboren, 32. Von dem Geburtsort hast du eigentlich immer weniger Gebrauch gemacht. Es ist immer eher der Eindruck entstanden, du seist von München. Aber du bist in Wahrheit in Göttingen geboren. Dein Vater war dort Hochschullehrer und bei Kriegsende warst du 12 Jahre alt. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Datum. Und wenn ich mich hier umschaue, gilt dies für viele, in etwa, wenn ich so will, auch für mich. Du gehörst zu denen, die den Krieg noch mit wachem Bewusstsein erlebt haben, dieser Generation, die aber noch Glück hatte, davongekommen zu sein. Ich hatte ja viel Ärger in diesen Jahrzehnten, weil ich im israelischen Parlament damals der Gnade der späten Geburt gesprochen habe. Ein fantastisches Zitat, das ich mir übrigens von anderen geliehen habe, das aber nur die Hälfte darstellt. Denn die andere Hälfte dieses Zitats heißt, dass diejenigen, die nicht in Schuld geraten konnten, weil sie zu jung waren, die Pflicht haben, einer kommenden Generation zu sagen, was sie erlebt haben und was man selber tun muss. Ich habe das Gegenteil erlebt, das habe ich ja miterlebt. Ich habe meine speziellen Freunde in irgendwelchen Druckerzeugnissen in Hamburg durch Jahrzehnte erlebt, die dieses Zitat falsch zitiert haben. Ich bleibe aber dabei. Ich habe gerade meinen alten Weggenossen und Freund Ernst Albrecht hier begrüßt. Wir sind gleicher Jahrgang. Ich bleibe dabei, Ernst, wir sprachen gerade darüber. Wir hatten Glück gehabt, wir sind davon gekommen. Wir mussten eigentlich nicht mehr im eigentlichen Wortsinn in die Schlacht ziehen. Wir waren nicht dabei, wie ein Leben immer noch im Schießen geführt wurde und die Lebensverhältnisse sich so verwüstet hatten, wie das dann doch geschah. Kriegsende 12 Jahre, da war der Krieg zu Ende. Ich habe da eine sehr konkrete Erinnerung auf dem Rückweg von der Heimatflak in jener Zeit. Aber der Himmel hing voller Hoffnungen. Nicht für die Deutschen. Nach Auschwitz und all dem, was geschehen war, gab es wenig Hoffnung. Aber selbst in diesem Alter wusste man oder ahnte man, es kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Und es war die Chance unserer Generation. Und ich sage das nicht ohne Grund, weil, wie ich finde, viele, ich auch, mehr Grund zur Dankbarkeit haben, sich dafür zu bedanken, dass sie das erleben konnten. Wir haben uns dann in Heidelberg getroffen, im Seminar von Dolf Sternberger, einem der Arbiter Elegantiarum der deutschen Politik, einer, der genau wusste, wie man Politik macht, aber der nur eine vage Vorstellung hat, wie eine Partei funktioniert. Die Vorstellung, dass eine Partei irgendwie ein Innenleben hat, das war ihm eigentlich völlig fern. Dort, wo es ans Gemüt geht, da lebte bei ihm der Verfassungspatriotismus. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht ganz begriffen, was das eigentlich ist. Ich kann ja Patriot sein, aber wir haben dann einen Bundespräsidenten, der hat gesagt, Vaterlandsliebe kenne ich nicht, ich liebe meine Mutter. Der war auch sehr karg auf diesem Gebiet. Und ich habe das nie verstanden, wie man eine beinahe technische Formel gefunden hat. Wir haben dort gemeinsam im Seminar gearbeitet, haben sogar in einer gemeinsamen Forschungsgruppe. Den Nobelpreis verdächtig sind wir nicht geworden mit dieser Arbeit, das muss ich nachtragen. Aber ich habe später entdeckt, dass diese Arbeit von vielen gelesen wurde, aber eigentlich nur, um ihn nachzuweisen, dass es alles Quatsch war, was wir damals Bernd aufgeschrieben haben. Aber ganz falsch war es ja nicht. Und wir haben hier im alten Alfred-Weber-Seminar in Heidelberg die Welt durchgenommen. Ich erinnere mich noch an Auseinandersetzungen. Das war die Zeit um die Wiederbewaffnung. Das war die Bundestagswahl 1953. Ich will jetzt ein Zeitmaß angeben, in welcher Zeit wir solches taten. Und wir sind uns dann näher gekommen. Ich habe dich dann aus der Nähe erlebt, obwohl ich selbst nie in Heidelberg wohnte, wie du in die Heidelberger Partei kamst, einen dramatischen Aufstieg zum Kreisparteivorsitzenden genommen hast. Das war vielleicht die einzige Zeit, wo die Heidelberger Kreispartei irgendeine Form von Zukunft vor sich saß. Und du warst im Heidelberger Stadtrat. Das habe ich vorhin bei der Aufzählung deiner Zukunftsperspektiven, habe ich das vergessen. Unvergesslich war der damalige Kreisvorsitzende der Heidelberger Partei, Eduard Wahl, einer der namhaftesten deutschen Zivilrechtler, eine wirklich große Gestalt der deutschen Universitäten, auch der juristischen Wissenschaft, als Bundestagsabgeordneter nicht gerade das, was einen Fraktionsvorsitzenden mit Freude erfüllen kann, aber hat wenigstens was gemacht, was man auch nicht von jedem, der in einer Fraktion sitzt, sagen kann. Du warst ad latus bei Eduard Wahl, das wird mir unvergesslich sein, und du hast eine ganze Menge auch dann von ihm gelernt. Und dann, meine Damen und Herren, war ein Deus ex machina, ist der Bundestagswahlkreis Speyer-Neustadt aus bestimmten Gründen neu gebildet wurde. Das war ja dann die andere Rheinseite, das war die pfälzische Rheinseite. Und dann waren einige, nicht zuletzt ich auch, ich war damals Vorsitzender der pfälzischen CDU, der Auffassung, dass die angebotenen Kandidaten alle nicht saugen und dass es gut wäre, dass ein Junger mal zum Zug kommt. Das war die Zeit, wo Jungsein noch nicht automatisch ein Vorteil war. Wo man erst gefragt wurde, hast du schon überhaupt je was gemacht, bevor du dich jetzt zu Wort meldest. Es war ein wilder Kampf um den Wahlkreis. Der Bernd Vogel geriet dann in die Auseinandersetzung mit katholischen Verbindungen, die wieder für sich diesen Sitz in Anspruch nahmen. Es war eine unvergessliche Kampfabstimmung, die ich dann leitete in einer Manipulation als Bezirksvorsitzender, kann ich ja heute bekennen. Und ich will nur mal sagen, wo wir herkommen an solchen Beispielen. Aber der Hauptgegner, Stoß gegen Bernd Vogel hieß, der hat einen Bruder, der ist bei der SPD. Und das ist ein anderes Signal, was sein weiteres Leben verfolgt. Wie kann einer in der CDU Bundestagsabgeordneter werden, wenn sein Bruder damals ist richtiger Oberbürgermeister, und zwar ein legendärer Oberbürgermeister von München war. Eine Heimsuchung für die bayerische CSU, weil sie ihm nie richtig beigekommen ist. Also der Bernd hat gewonnen und zog dann so in den Bundestag ein. Als einer der Jungen, ich habe gerade Toni Pfeiffer gesehen, das war eine ganze Garde, die damals in den Bundestag kam. Kurt-Georg Kiesinger pflegte voller Stolz, darauf hinzuweisen, wie viele junge Leute er gebracht hat. Er hat zwar keinen einzigen gebracht, aber immerhin, er hat den Ruhm genossen in dieser Sache. Bernd hat dort angefangen, in der Sozialpolitik, in der Kulturpolitik, im weitesten Sinn des Wortes, und hat sich sehr schnell profiliert. Dann hat sich in Rheinland-Pfalz haben sich die Verhältnisse dramatisch verändert. Wir hatten die Landtagswahl 1963 verloren. Und es war ein großer Zwang einer Veränderung nach Verjüngung. Es hat zum Teil auch mit meiner Person zu tun. Und dann bestand die Möglichkeit, in dem dann neu gebildeten letzten Kabinett Altmaier, dass ein paar Jüngere eintreten sollten. Ich habe dann damals Bernd Vogel vorgeschlagen. Vielleicht ist es ganz interessant, mal in Erinnerung zu rufen. Du warst damals für die Sozialpolitik und der Hauptkandidat für das Kultusministerium. Hatten wir einen der besten jungen Leute aus der jungen Generation damals in Deutschland, den langjährigen Bundesführer der deutschen katholischen Jugend, der in diesem Wahlkampf tödlich verunglückt ist, vorgesehen. Da bist du Kultusminister geworden. Es war schon ungewöhnlich. Ein Kultusminister knapp über 30 und die Universität Mainz, das waren gesetzte Herren. Der Altmaier war der richtige Gesprächspartner für die, der war zorniert und besonders seriös. Und dann kam so ein junger Spund. Das war schon ganz ungewöhnlich. In jener Zeit weiß ich noch, als wir eine Fraktionsvorsitzendenkonferenz hatten, Landtagsfraktion, Bundestagsfraktion, die war in Hannover, und da wurde ich vorgestellt und dann ist auch das Thema Bernd Vogel auf die Tagesordnung gekommen, dass der Minister wurde. Und da meinte einer meiner norddeutschen Fraktionsvorsitzenden Kollegen, voller Häme, aber auch voller Unsicherheit, dass sowas möglich ist, werden denn bei euch die Lausbuben schon Minister? Dieses Zitat ist mir unvergesslich und es war ein Zitat, das aber nicht als Freundlichkeit gemacht war. Du hast dann einen beachtlichen Job gebracht. Ein Job, unter dem ich gelitten habe, weil ich dadurch am heimatlichen Mittagstisch von meiner Frau, die durch viele Jahre hindurch Vorsitzende des Elternbeirats war, diese Demokratieform ist damals aufgekommen, ob mit Vorteil weiß ich nicht, aber das will ich jetzt nochmal offen lassen. Und ich habe dann immer mittags die Prügel dafür bezogen, dass das Kultusministerium und speziell der Kultusminister gemacht hat. Ich war also bestens eingeführt. Und du hast ein ziemliches Wagnis auch auf dich genommen. In diesem finanzschwachen Land, allerdings mit unserer Unterstützung, aber trotzdem, ist die Universität Trier gegründet worden, was unter vielen Gesichtspunkten, Landesentwicklung, aber auch universitätspolitisch, eine wichtige Entscheidung war. Und es ist die Universität Kaiserslautern entstanden. Eine Universität, die sich dann auch in der Gesamtentwicklung besonders günstig entwickelt hat. Als damit klar wurde, 1975, dass ich nach meiner Aussage, ich werde auf alle Fälle nach Bonn gehen, ob ich die Bundestagswahl als Kandidat gewinne oder nicht, wegginge, bist du dann mein Nachfolger als Landesvorsitzender und Ministerpräsident geworden. Wenn ich also heute über Bekenntnisse von mir rede, gehört auch dazu, dass ich damals Bernd Vogel nicht unterstützt habe und den Falschen unterstützt habe. Das war Heiner Geißler. Und das spätere Leben hat ja auch meine Fehlentscheidung abgedeckt, wenn Sie so wollen. In diesen Jahren warst du ein besonders beliebter Landesvater. Warum? Weil dein natürlicher Charme, weil deine Offenheit, das Wort leutselig ist eigentlich nicht das richtige Wort. Der Menschenfreundlichkeit ist eigentlich das bessere Wort. Was er gepaart ist mit Freude am Leben, für sich selbst, die er sehr viel Offenheit verschafft hat. Und Mainz und Rheinland-Pfalz ist ja nicht irgendein Platz, ist ja nicht Zufall, dass Mainz auch aus der französischen Zeit, das Departement Montagnard, sehr viel französische Kontakte und Deutlichkeiten trägt. Die Fasnacht ist nur eines von vielen Beispielen. Und du hast wirklich als Ministerpräsident auf dieses Amt gepasst. Und dann haben wir zu verzeichnen einen der Erfahrungen der Christlich-Demokratischen Union, die wir wie Jahresringe von Zeit zu Zeit in der Partei immer deutlich machten, wann kommt die nächste Dummheit, die man machen kann. Und das war dann der innerparteiliche Machtkampf, man kann es doch so sagen, der zu deinem Sturz dann als Ministerpräsident und Landesvorsitzender führte. Es ist lange her, es war bitter, auch für andere, nicht nur für dich, aber es war eine besondere Dummheit. Und das ist das Lehrstück, deswegen erwähne ich es überhaupt. Weil bis zum heutigen Tag in Teilen der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz, und das kann ich beurteilen, nicht vergessen wurde, was man unter dem Satz sagen kann, so kann man mit jemandem nicht umgehen. Ich sage das nicht ohne Grund, weil wir noch viele Beispiele in unserer Geschichte aufgewiesen haben. Und weil man absehen kann, weil man die nächste Dummheit dieser Art irgendwo planen oder durchführen werden. Das hat dich tief betroffen gemacht. Es war dann ein Glücksfall, dass die Entwicklung hier in der Adenauer Stiftung, in Bonn in der Adenauer Stiftung, die Möglichkeit gab, dass du die Nachfolge von Bruno Heck antreten konntest. Und dann, meine Damen und Herren, kam ja praktisch das Urgewitter der deutschen Einheit. Für mich verbunden, auch mit deinem Gesicht. Wir waren damals auf dem Domberg gestanden in Erfurt. Das war die erste Kundgebung der Anti-Gruppe gegen die SED, die dann die Wahl von Lothar de Maizière möglich gemacht hat. 150.000 Leute, das war ganz undenkbar. Du warst mit, nicht weit von mir, am Rednerpult gestanden und wir waren ziemlich fassungslos, was wir jetzt erleben. Aber wir waren nicht nur fassungslos, wir waren schlicht und einfach glücklich. Für uns war das eine Stunde, sozusagen mit Händen zu greifen, vor vielen Tausenden, dass wir jetzt die deutsche Einheit bekommen haben. Das war nicht für uns nur eine staatsrechtliche Frage und eine Verfassungsfrage, das war es natürlich alles auch. Das war ganz einfach eine Frage des Herzens. Es gibt kein besseres Wort dafür und so haben wir es auch empfunden. Und ich erwähne es deswegen so, weil du natürlich, wie viele andere, aber in einer besonderen Weise, dann auch dich eingesetzt hast. Ja, und dann, meine Damen und Herren, hat Thüringen einen neuen Ministerpräsidenten gesucht. Wir hatten diese eingesetzten Regelungen unmittelbar nach der deutschen Einheit. Und so ging es dann von einer Stunde zur anderen, weil mir die Thüringer dann, ich war ja Parteivorsitzender, die mich unter Druck setzten, man kann auch weniger freundlich sagen, erpressen wollten in einer bestimmten Personalfrage. Und ich habe dann dich vorgeschlagen und du bist gewählt worden. Und so entstand etwas, was es noch nie gab. Ein Ministerpräsident in zwei deutschen Bundesländern nacheinander. Und wenn ich das heute jetzt so, erlaub mir, wenn ich das so sage, beurteilen will, es war ein doppelter Glücksfall, ich habe das mal vorhin eben verwandt. Es war ein Glücksfall für dich persönlich, dass du aus diesem Tief und diesem Absturz nach der Niederlage in Mainz beim rheinland-pfälzischen Landesvorsitz, dass du dann eine neue Lebenschance bekamst. Und wer dich in Thüringen erlebt hat, der hat deinen Bernhard Vogel erlebt, der in einer Weise, das Wort ist nicht zutreffend, revitalisiert war, das ist ein technischer Begriff, mit Freude am Leben durchs Land zog und die Kundschaft von diesem Dorf von Deutschlands Mitte im grünen Thüringen verbreitet hat, der weiß, das war eine tolle Sache. Und dass die Thüringer dich aufgenommen haben, nicht als irgendein Wessi, sondern als einen der ihren, ist heute noch spürbar. Ich möchte mir nur wünschen, dass jeder, der jetzt in Thüringen amtierenden, in einer gleichen Sympathie in der CDU aufgenommen wird, wie du damals. Ich sage das auch nicht ohne Grund, auf die Zukunft bezogen. Warum war das möglich mit dir so? Weil eben dein Lebenskompass, ich habe es versucht sehr deutlich zu sagen, ein Kompass war, du warst nicht in einem PR-Kurs, wo man lernt, dass man jetzt lachen muss. Und wenn die Kamera angeht, dass man vorher das schon genau weiß, dann du bist ganz natürlich auf die Leute immer zugegangen, gehst noch zu, hast kein Problem, Leute anzusprechen, Leute anzugucken und Leuten zuzuhören. Ein bei Politikern immer seltener gewordene Lebenserfahrung für viele Bürger. Und man nennt es, du bist kommunikativ, ich finde es ein scheußliches Wort, du bist kommunikativ in der Form, dass du einfach mit den Leuten sprichst und redest und dass du keine Vorbehalte hast. Die Art, wie du mit deinem Bruder dieses Leben gelebt hast, war für mich immer beispielhaft. Wenn man weiß, wie viel Borniertheit auch in Familien es gibt, wenn es ums Politische geht, im weitesten Sinn des Wortes, weiß man, was das heißt. Dass ihr dabei auch mit einem gut verkauften Buch noch Geschäfte gemacht habt, entspricht auch dem vogelschen Wesen, das ich dabei also sagen will. Du bist ein Mensch, der gerne lebt, ein Mann von Fröhlichkeit. Wer dich kennt, weiß, wie wichtig dein Glaube ist. Und das ist jetzt nicht die Frage, dass du Katholikentagspräsident bist. Katholikentagspräsidenten gab es in vielfältiger Form. Da will ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber man hat dir angesehen, dass diese Liturgie, die da auf dem Kirchentag ist, dir nicht fremd ist. Dass du nicht nachlesen musst, sondern dass du in diesem Glauben lebst, in seiner Stärke und in seiner Schwäche. Und es hat viel in deinem Leben für dich bedeutet, hat dir geholfen und auch anderen geholfen. Ich habe Grund zu danken, du hast viel für unsere Sache getan. Die Österreicher haben ja ein eigenes Wort, ein Wort, das wir gar nicht mehr kennen. Die reden nicht von unserer Partei, sondern von unserer Gesinnungsgemeinschaft. Man muss darüber nachdenken, ob man bei uns in der CDU-CSU anstelle von Partei-Gesinnungsgemeinschaft sagen kann. Das ist durchaus eine Frage, die nicht ganz falsch ist. Und Gesinnungsgemeinschaft zeigt sich eben dann auch im Umgang nach draußen. Und insofern bist du dann in der Adenauer-Stiftung genau an den richtigen Platz gekommen, wo solltest auch von großer Wichtigkeit ist, als ein leidenschaftlicher Demokrat, als ein Patriot, ein deutscher Patriot, dem man nicht dreimal sagen muss, dass er ein deutscher Patriot ist, als Europäer, ein leidenschaftlicher Anhänger der deutsch-französischen Gemeinschaft und Aussöhnung. Das alles gehört in dieses Bild, wofür ich dir sehr herzlich danke. Für deine Treue, das ist ein wichtiges Wort, an einem 75. Geburtstag für die Unterstützung, die ich auch persönlich auch in schwierigen Zeiten erfahren habe. Ich wünsche dir noch viele gute und erfüllte Jahre, Gottes Segen und Kraft für den Alltag. Und ich wünsche dir vor allem auch, dass das, was du in deinem Buch mit deinem Bruder zusammen beim Thema Kirchturm Patriotismus ansprichst und ablehnst, dass das niemals in der Adenauer Stiftung umgeht, weil dort einer sitzt, der weiß, welche weltweite Bedeutung wir haben. Ich wünsche dem Symposium einen guten Verlauf. Ich habe hier keine Einführung zu halten gehabt über die hehren Ziele, sondern habe etwas erzählt aus einem gemeinsamen Leben. Aber wissen Sie, 75, die Waren, die kommen nicht wieder. Und man kann eine ganze Menge im Rückblick daraus auch lernen. Und ich finde, das Wichtigste ist im Sinne von Romano Guardini, Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens, dass man nicht vergisst, dass wir Grund zur Dankbarkeit haben. Vielen Dank, Bernd.